Liebe Freunde, ich grüße alle ganz herzlich zu diesem Abend. Das Thema ist uns bekannt. Es gab sehr viele Menschen, die über diese Frage nachgedacht haben. Und es gibt wahrscheinlich noch mehr Menschen, die überhaupt nicht darüber nachdenken. Einer, der sich ganz große Gedanken darüber gemacht hat, was der Sinn des menschlichen Lebens ist, war Apostel Paulus. Und er schreibt in seinem Brief an die Römer, er gerät so richtig ins Schwärmen. Im 11. Kapitel, ich lese einige Verse, Verse 33 bis 36, das sind die letzten Verse des 11. Kapitels. Da schreibt dieser große Apostel: O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Seit jeher sind, kann man sagen, die wichtigsten Fragen, die der Mensch sich stellen sollte, sind diese Fragen. Ja, woher komme ich, wozu lebe ich und wohin gehe ich? Das sind so die drei Grundfragen, die jeder Mensch beantworten sollte. Und Apostel Paulus geht gerade auf diese drei Fragen ein und wir finden die Antworten auf diese Fragen im 36. Vers. Da steht: denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Noch deutlicher wird, lesen wir das im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Also früher gab es sehr viele Diskussionen zu diesem Thema. Die Menschen haben diskutiert. Es gab öffentliche Dispute, Streitgespräche. Und irgendwann war es den Menschen mühselig, darüber zu sprechen. Die sind zu so einem Ergebnis gekommen, zu seinem Entschluss. Auf diese Frage gibt es keine richtige Antwort, kann es auch keine richtige Antwort geben. Damit hat man die Diskussion beendet. Man sagt, jeder soll jetzt selbst sein Glück suchen. Jeder stochert so im Dunkeln auf der Suche nach dem Sinn für sein Leben. Es gab einen ganz berühmten evangelischen Pfarrer, der hieß Wilhelm Busch. Der ist 1966 gestorben. Also ist es nicht zu verwechseln mit dem Wilhelm Busch, der Schriftsteller ist, der verschiedene Bücher geschrieben hat. Und der arbeitete sehr viel unter Studenten, war auch nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa nach dem Krieg unterwegs mit der christlichen Botschaft. Und der war auch unter den Studenten sehr beliebt. Einmal ist er zu so einer Studentengruppe gekommen und die haben ihn eingeladen. Und die haben gesagt: Wir wollen jetzt von dir keine Predigt hören oder keinen Vortrag, sondern wir wollen mit dir diskutieren. Und gerade das war jetzt das Thema der Diskussion, der Sinn des menschlichen Lebens. Und Wilhelm Busch hat ihm gefragt: Ja, sagt ihr mal zuerst, ja, was ist eigentlich der Sinn eures Lebens? Ja, wie würdet ihr das, also diese Frage beantworten oder erklären? Und es gab sehr, sehr viele verschiedene Versuche, ja, auf diese Frage einzugehen. Einige habe ich mir so rausgeschrieben. Einer hat zum Beispiel gesagt, er kommt aus einem Adelsgeschlecht und er sagt, er kennt seine Ahnenlinie, also 16 Generationen kann er sie zurückverfolgen, 16 Generationen. Und er sagt, für mich, also mein Lebensziel ist es, oder der Inhalt meines Lebens ist es, diese Reihe gebührend fortzusetzen. Das heißt, so zu leben, dass die spätere Generation ja auch auf mein Leben so zurückblicken kann und mit Stolz erfüllt sein kann. Ja, und dann hat Wilhelm Busch diesem jungen Mann gesagt, wenn du nicht weißt, wozu die 16 Generationen gelebt haben, wozu willst du dann die 17. fortsetzen? Ja, was ist da der Sinn? Ja, ist so in Verlegenheit gekommen. Dann gab es einen anderen, der hat Medizin studiert und der hat gesagt, der Sinn meines Lebens ist es, anderen Menschen zu helfen, Menschenleben zu retten. Und das erfüllt mich wirklich mit Lebensinhalt, wenn ich weiß, ich kann anderen helfen, kann Menschenleben retten. Aber auch diesem Studenten hat er die Frage gestellt, wenn du nicht weißt, wozu der Mensch überhaupt lebt, wozu das Menschenleben gut sein soll, warum lohnt es sich das überhaupt irgendwie zu retten, dieses Menschenleben? Gesagt, vielleicht ist es sogar besser, wenn man dem Menschen eine Spritze gibt, dass er schneller rüber ist, ja? wenn man denn nicht weiß, wozu der Mensch lebt. Und so haben die dann festgestellt, es gibt keine richtige Antwort und Diskussion, die dreht sich irgendwie im Kreis. Und dann haben die dann gesagt, ja, es gibt keinen Sinn. Es gibt für das menschliche Leben keinen Sinn. Deswegen, wie gesagt, diese Diskussion ist mühselig. Man muss halt das Beste rausholen aus dem Leben. Man lebt nur einmal, Vergnügungen. Und wenn es dann zu schwierig wird, zu kompliziert, dann kann man ja dem eigenen Leben ein Ende setzen. Er hat gesagt, dass diese so eine Statistik, 50% aller Selbstmörder sind unter 30 Jahre alt. Das heißt also, diese Statistiken, die werden nicht veröffentlicht, weil das ist dann gefährlich. Jemand wird vielleicht animiert dadurch, ja, so etwas zu tun. Deswegen, das ist mehr verborgen. Aber das ist so die Realität. Es sterben mehr Menschen durch Selbsttötung als durch Autounfälle und so weiter. Und es stellt sich so die Frage, ja, warum ist das so? Und die Antwort ist ja, weil die Menschen wirklich keinen Sinn in ihrem Leben sehen. Ja. Er hat sehr viele solche Beispiele erzählt von einem, der selbstständig war, sehr gut verdient hat. Und dann hat er ihn einmal gerufen und gesagt, ja, sein Sohn hat sich das Leben genommen, war ein Student, der hatte mit 18 schon ein eigenes Auto gehabt und ein sehr teures Auto und so weiter. Alles ist bei ihm sehr gut gelaufen, war sehr erfolgreich. Und dann hinterlässt er dann so einen Zettel, ich sehe keinen Sinn in meinem Leben, ja, wozu soll ich weiterleben? Und die Eltern sind am Boden zerstört und dann wird der Pfarrer gerufen. Ja, das ist so das Resultat, wenn der Mensch auf diese Frage keine Antwort findet. Ja, was ist der Sinn meines Lebens? Wer kann diese Frage überhaupt beantworten? Gibt es Experten auf diesem Gebiet, die man fragen könnte? Irgendeine Institution, Kirche? Ist es vielleicht die Philosophie, die darauf eine Antwort geben kann? Und unsere Überzeugung ist, es gibt nur eine richtige Informationsquelle, auf die man wirklich bauen kann. Das ist die Heilige Schrift, das ist das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes gibt uns Antwort auf diese Frage. Und wenn jemand bis zu diesem Augenblick noch nicht die Bibel gelesen hat, dann ist das so ein Aufruf. Ja, spätestens jetzt sollte man damit anfangen, weil die Bibel gibt wirklich Antwort auf die essentiellen Fragen des Menschen und besonders auf diese Frage nach dem Lebenssinn. Die Bibel beschreibt auch, oder es gibt viele Geschichten in der Bibel, Personen, die gelebt haben, die sich auch mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Und ich wollte auf eine Person besonders eingehen. Und zwar, das ist sehr interessant, es gab eine sehr, sehr intelligente Person. Die Bibel sagt, das ist der weiseste Mensch, der überhaupt gelebt hat, das ist Salomo. Salomo hat sehr viele Sprüche geschrieben, hat sehr vieles geforscht, auch in der Naturwissenschaft hat er sehr viel geforscht. Er war auch ein Dichter und er hat sich so eine Frage gestellt, die Welt zu erklären aus der Perspektive des Menschen ohne Gott. Und er hat ein Buch dazu geschrieben, das ist das Buch Prediger. Und in diesem Buch Prediger gibt es 12 Kapitel und es wird immer wieder gesagt, unter der Sonne, was unter der Sonne geschieht. Das heißt, das, was über der Sonne ist, wird ausgeblendet. Salomo hat sich so vorgestellt, ich versuche jetzt mal die Welt zu erklären und blende Gott komplett aus, als ob Gott nicht existieren würde. Und das ist sehr interessant, zu welchem Ergebnis dieser Salomo gekommen ist. Ich wollte das erste Kapitel dieses Buches, Prediger, das hat 18 Verse, wollte ich lesen. Dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Die Erde aber bleibt immer bestehen. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, siehe, das ist neu. Es ist längst vorher auch geschehen, in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind, und derer, die hernach kommen. Man wird auch ihrer nicht gedenken, bei denen, die noch später sein werden. Ich, der Prediger, war König über Israel zu Jerusalem und richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut. Solch unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, dass sie sich damit quälen sollen. Ich sah an, alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und Haschen nach Wind. Krumm kann nicht gerade werden, noch was fehlt, gezählt werden. Ich sprach in meinem Herzen, siehe, ich bin herrlich geworden und habe mehr Weisheit als alle, die vor mir gewesen sind zu Jerusalem. Und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. Und ich richtete mein Herz darauf, dass ich lernte Weisheit und erkannte Tollheit und Torheit. Ich ward aber gewahr, dass auch dies ein Haschen nach Wind ist. Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen, und wer viel lernt, muss viel leiden. Also dieses Kapitel, in diesem Kapitel kommt dreimal dieser Ausdruck vor, es ist alles eitel und Haschen nach Wind. Anders übersetzt, es ist alles sinnlos, es hat keinen Sinn. Und er hat hier drei Bereiche angesprochen. Die ersten 11 Verse, da geht es um die Sinnlosigkeit des menschlichen Seins. Die ersten 11 Verse geht es genau um dieses Thema. Alles dreht sich im Kreis. Ja? Ich ganz kurz nur stichwortartig. Es gibt keinen Gewinn von seiner Mühe. Ein Geschlecht löst das andere ab. Es ist ein wiederkehrender Kreislauf in der Natur. Endloses Gerede, keine Befriedigung von dem, was man sieht und hört, ein Kreislauf in menschlichen Handeln und Unbedeutendheit einer Generation. Und Salomo erforschte sozusagen oder stellte sich diese Frage, wozu das alles? Wozu lebe ich? Was hat das alles für einen Sinn? Und kommt zu so einem Ergebnis, es ist alles ganz eitel, es ist ein Haschen nach Wind. Es hat keinen Sinn. Die zweite Frage, die Verse 12 bis 14, da geht es darum, dass alles menschliche Handeln sinnlos ist. Alles, was der Mensch macht, er hat beobachtet, sehr viel hat er beobachtet. Und dann sagt er, ja, er richtet sein Herz darauf, zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut. Es ist nur eine Mühe, eine vergebliche Mühe. Die Menschen quälen sich darin und auch das hat alles überhaupt keinen Sinn, es hat überhaupt keinen Zweck. Und das Dritte, das ist die Ausweglosigkeit der Situation, in der der Mensch sich befindet. Krumm kann nicht gerade werden, was fehlt, kann nicht gezählt werden. Alles ist ausweglos, alles ist eitel, alles ist Haschen nach Wind. Das heißt, Salomo ist zu diesem Entschluss gekommen, das Leben ohne Gott ist sinnlos. Alles, was man ohne Gott macht, ist sinnlos. Und man kann an der Situation nichts ändern. Es ist auch sinnlos, das zu versuchen, ja, etwas zu verändern. Nur derjenige, der den Menschen geschaffen hat, kann eine richtige Antwort auf diese Frage geben. Und Pastor William Bush erzählt eine andere Geschichte. Er sagt, er hat einmal mit einem Chef gesprochen von seinem Restaurant. Er war Koch und er hat einen Azubi eingestellt. Und dieser Azubi, der hat überhaupt kein Interesse gehabt an seiner Tätigkeit. Das alles, was ihn interessiert hat, hat er gesagt, das waren Mädchen und Autos. Ja. Alles andere war ihm langweilig und er wollte überhaupt nichts lernen, was das Kochen anbetrifft. Und dann hat Wilhelm Busch diesem Chef so einen Rat gegeben, ja, du kannst ihm doch das ein bisschen interessanter gestalten. Ja. Hör doch auf, über das Kochen zu reden. Sprich doch mit ihm über das, was ihm Spaß macht, was ihn interessiert. Das war so ein bisschen provokativ und dieser Chef hat gesagt, nee, das mache ich ganz bestimmt nicht. Wenn er sich nicht ändert, dann hat er seinen Beruf verfehlt und ich werde ihn einfach kündigen. Er wird nicht mehr lange bei mir bleiben. Und er hat dann das einfach so als ein Bild genommen. Dieser Chefkoch hat jemanden eingestellt zu diesem bestimmten Zweck. Er sollte diesen Beruf erlernen und er sollte später diesen Beruf ausüben. Der Mensch hat auch eine Berufung von Gott. Der Gott hat den Menschen geschaffen zu einem ganz bestimmten Zweck, zu einem ganz bestimmten Ziel. Und wenn der Mensch diesen Zweck nicht erfüllt, dann hat er seinen Beruf verfehlt. Ja, dann, das ist sogar sehr interessant, dann verliert er sogar seine Menschlichkeit. Ja, er verliert seine Würde als Mensch. Und es gibt, wenn wir die Schrift lesen, drei so Begründungen, die Bibel uns gibt. Wozu hat Gott den Menschen überhaupt geschaffen? Was hat er mit dem Menschen vorgehabt? Was ist der Sinn des menschlichen, der menschlichen Existenz? Und ich wollte auf diese drei Punkte ganz kurz eingehen. Das erste ist, Gott hat den Menschen geschaffen zu seines Namens Ehre. Darum geht es. Das ist das erste Ziel, das wichtigste, das oberste Ziel, warum Gott den Menschen das Leben geschenkt hat. Ich lese aus dem Buch Jeremia, Kapitel 13. Jeremia, Kapitel 13, Vers 11b. Da lesen wir folgenden Gedanken. Das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda um mich gegürtet, dass sie mein Volk sein sollten, mir zum Ruhm, zu Lob und Ehren. Aber sie wollten nicht. Gott hat dieses, also es geht hier speziell in dieser Bibelstelle um das Volk Israel. Und das Ziel der Berufung dieses Volkes ist, dass sie mein Volk sein sollten, mir zum Ruhm, zu Lob und Ehre. Es ist bei allem, was Gott macht, ist dieses oberste Ziel. Alles, was Gott macht, das macht er zu seiner Ehre, zur Verherrlichung seines heiligen Namens. Wir als Menschen, vielleicht hören wir das nicht sehr gern, wir hören lieber etwas, wo es um uns geht, ja? Damit es uns besser geht, damit wir es besser haben. Aber die Wahrheit ist eine andere und wir müssen hier die Wahrheit predigen. Es geht darum, und Gott hat den Menschen dafür geschaffen, dass er sein sollte, jemand, der zu Gottes Ehre beiträgt, zu seinem Ruhm beiträgt. Und die Menschen, wie wir hier gelesen haben, sie wollten es nicht. Das Volk Israel wollte es nicht. Und die Menschen, die meisten Menschen in der Welt wollen das nicht. Sie wollen nicht zu Gottes Ehre leben. Wir lesen über alles, was Gott geschaffen hat, die ganze Schöpfung. Sehr deutlich lesen wir das im 19. Psalm. Da steht, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Alles, was uns umgibt. Alles Sichtbare, das verherrlicht Gott. Und sogar der Himmel, er erzählt, er verkündigt die Ehre Gottes. Nur der Mensch stellt eine unrühmliche Ausnahme in dieser Schöpfung, in der Schöpfung Gottes. Wir lesen zum Beispiel im Römerbrief, warum Gott zornig ist über den Menschen. Der erste Grund für seinen Zorn ist, lesen wir im Römerbrief Kapitel 1, Vers 21, weil sie Gott kannten und haben ihn nicht gepriesen als Gott, noch ihm gedankt. Das ist der erste Grund, warum Gott über den Menschen zürnt. Für uns wird das vielleicht auch so ein bisschen befremdlich vorkommen. Ja? Wir haben, so nach unserem Verständnis, gibt es Dinge, die schlimmer sind als das. Ja? Wenn jemand dem anderen Schmerzen zufügt oder irgendwelche Verbrechen begeht, das ist etwas Schlimmes. Aber das hier ist doch eine Lappalie, das ist doch nicht schlimm. Aber Gott sieht das anders. Das ist seine Bestimmung. Dazu hat Gott den Menschen geschaffen, dass er ihm Ehre bringt, dass er seinen heiligen Namen verherrlicht, denn Gott ist es wert. Warum das uns vielleicht ein bisschen schwerfällt, das zu verstehen, weil wir denken in einer ganz anderen Kategorie. Jemand hat sogar gesagt, ja, ist es nicht egoistisch von Gott, ja, an sich zu denken und die Ehre für sich zu beanspruchen? Nein, ist es nicht. Weil wenn der Mensch egoistisch ist und die Ehre für sich beansprucht, dann beansprucht er etwas, was ihm nicht zusteht, was ihm nicht gebührt. Aber bei Gott ist das anders. Gott gebührt die Ehre. Er hat das Recht dazu. Zum Beispiel, wenn wir so ein Beispiel nehmen aus der Familie, wenn die Eltern, ja, die haben Kinder und die sorgen sich um diese Kinder und die machen alles, damit es den Kindern gut geht, ist es dann zu viel verlangt, dass die Kinder dankbar sind ihren Eltern gegenüber oder ihre Eltern dafür ehren? Ja? Ich denke, das ist das Natürlichste der Welt. Und ich meine, früher hatte man dieses Verständnis, dass die Eltern, die sollten geehrt werden. Heute ist es leider abhanden gekommen. Und so ist es auch bei Gott. Gott hat für den Menschen alles gegeben. Er hat ihn geschaffen und er erwartet, dass der Mensch ihn ehrt. Und er hat ihn dazu geschaffen. Das ist seine Bestimmung, ja, dass er lebt zu seines Namens Ehre. Der zweite Aspekt, wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26. Erster Buch Mose, es geht hier um die Schöpfungsgeschichte. Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes. Gott wollte den Menschen schaffen oder hat den Menschen geschaffen in seinem Bild, zu seinem Bild. Der Mensch ist das Ziel und die Krönung der Schöpfung. Also die Schöpfungsgeschichte kennt eine Steigerung, eine Entwicklung. Ja, es ging immer von Einfachen zum Komplizierten, vom Unorganischen zum Organischen. Und ganz am Ende dieser Kette, da stand der Mensch. Und nach dem Menschen gab es nichts mehr weiter. Da war die Schöpfung abgeschlossen. Und der Mensch war geschaffen nach dem Bild Gottes. Also zum Beispiel, ja, was unterscheidet den Menschen so als Schöpfung von allen anderen Schöpfungen, von den Tieren? Er wurde geschaffen zu einem ganz bestimmten Ziel. Ja? Und dieses Ziel oder diese Zweckbestimmung, dass er sei im Bild Gottes, das war das Ziel. Es bezeichnet die Sphäre, worin bzw. für welche der Mensch geschaffen wurde. Das ist das Element, in dem sich der Mensch bewegen sollte. Also Gott hat uns geschaffen, damit wir sein Bild werden, damit wir seine Kinder werden. Wie ein Vater sich in seinen Sohn widerspiegelt oder widerspiegeln möchte, so war das auch bei Gott. Gott möchte, dass wir seine Kinder werden und dass wir ihn abbilden. Ja, er möchte mit uns Gemeinschaft haben, er möchte mit uns reden, möchte, dass wir mit ihm reden und er möchte zu uns reden. Es geht nicht um irgendeine Religion oder irgendwelche Dogmen, sondern es geht um eine Liebesbeziehung. Es geht um eine Beziehung, es geht um Gemeinschaft, um Kommunikation Gottes, des Schöpfers mit den Menschen. Und Das ist dem Menschen so, dieses Bedürfnis nach dieser Beziehung, ja, ist dem Menschen angeboren, ist in die Wiege gelegt. Und so lesen wir zum Beispiel von einem Psalmisten, der schreibt solche wunderbaren Worte. Im Psalm 42 lesen wir Folgendes, die Söhne Kore haben das so ausgedrückt: Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Und das ist nicht nur die Seele dieser Söhne Kora, sondern das ist die Seele eines jeden Menschen, die dürstet nach Gott, weil das ist das Element, in dem, für den der Mensch geschaffen wurde. So wie die Fische, die brauchen das Wasser. So braucht die menschliche Seele Gott, um leben zu können. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Leben und Existenz. Man kann irgendwie existieren, man kann irgendwie dahin vegetieren, aber es ist nicht das Leben, von dem die Bibel spricht. Und das Leben hat der Mensch nur dann, ja, es geht um die Qualität, ja, wenn die Seele diese Verbindung geschafft hat mit dem Schöpfer, mit Gott. Und ich lese noch einen Text zum Schluss. Das Ziel des menschlichen Lebens ist es, Gott zu suchen. Wir lesen das in Apostelgeschichte 17, Apostelgeschichte 17, Verse 26 und 28. Und er hat von einem Blut alle Geschlechter der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat im Voraus festgesetzt ihre Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Er hat den Menschen geschaffen mit einer Aufgabenstellung, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von jedem von uns. Die Suche nach Gott, die Suche nach der Wahrheit gibt dem menschlichen Leben einen Sinn. Die Menschen suchen nach Lebensinhalt und Sinn, und all das findet man in Gott. Und die Bibel sagt hier an dieser Stelle, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Also es geht hier in dieser Geschichte darum, Paulus ist in Athen. Athen war eine große Stadt, in der ganz große Philosophen aufgetreten sind, jeder mit seiner Theorie. Es gab auch dort viele verschiedene Religionen und Erklärungen. Es ging dort auch um den Sinn des Lebens. Und Apostel Paulus spricht hier auf dem Areopag gerade über dieses Thema, und er sagt, der Sinn des menschlichen Lebens ist es, oder die Aufgabe jedes Menschen ist es, Gott zu suchen, und man muss ihn nicht irgendwo in der Ferne suchen, Gott ist da. Jesaja hat es sehr wunderbar ausgedrückt im 55. Kapitel, sagt er, suche den Herrn, solange er zu finden ist, rufet ihn an, solange er nahe ist. Und die Bibel sagt, oder Jesus Christus hat gesagt, gerade wenn sich Christen versammeln, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und so dürfen wir daran glauben, dass auch hier Gott nahe ist. Er ist nahe einem jeden, und er möchte, dass jeder wirklich sich diese Frage ganz ernst stellt. Ja, was ist der Sinn meines Lebens? Und der Herr gibt dafür eine Antwort. Der Sinn deines Lebens ist, Gott zu verehren. Der Sinn deines Lebens ist, verwandelt zu werden in das Bild Gottes, Gott ähnlicher zu werden. Und der Sinn deines Lebens ist es, Gott zu suchen. Und der Herr segne dich darin. Amen.